Ja, ich war nicht zu Hause, wie wir es bei uns zu Hause wachsen da haben. Da war ich nicht da. Jetzt bin ich ein bisschen kleiner. Okay. Ja, der Höhepunkt ist sicher unser lieber Herr Jesus Christus. Das ist der Höchste, der Allerhöchste. Wir werden jetzt wieder hineingeführt in sein Wort. Gestern da unmittelbar neben uns waren vielleicht, wie viele waren Leute zusammen? 40.000 haben es angekündigt. Ich war nicht dabei. Von euch annehmend oder traut es nicht zu sagen? Okay. Ja, und in Linz waren gleich 100.000, ne, gestern Klangwolke. Und im Zeltweg waren 85.000 bei Air Power oder wie das heißt. Ein Wahnsinn, so viele Menschen auf einem Fleck zusammen, um etwas zu sehen, um etwas zu hören, um etwas mitzubekommen, ein Event, irgendetwas Eindrückliches. Na, da schaut man. Okay. Ja, wir sind ja im Matthäus-Evangelium und bin überzeugt, dass wenn Jesus da aufgetreten wäre, mit den Möglichkeiten, die Medien heute haben, und wie sie das schnell fortsetzt und fortpflanzt über die ganze Welt, ich glaube, da werden vielleicht eine Million dann zusammenkommen zu diesem Zeitpunkt. Ja, zu anderen Zeitpunkten in seinem öffentlichen Wirken war es dann anders. Aber wir sind heute an einer Stelle, wo ganz, ganz viele Menschen bei Jesus sind und ihn sehen wollen, hören wollen, dabei sind. Übrigens, gestern waren ja da die bösen Onkels, nicht, haben da gespielt da. Draußen, ich glaube kaum, dass ich meine Hörapparate mitnehmen hätte müssen, sondern ich glaube eher Gehörschutzsachen, aber wie dem auch sei, bin mir nicht sicher, wann diese Band die braven Onkel heißen würden, die braven Onkel, ob dann auch so viel kommen würden, denn die Welt hat eine Tendenz zum Bösen, ja, und das ist besonders interessant. Okay, ja, warum Jesus da in Kapernaum am See Genezareth, hunderte, tausend, vielleicht tausend Menschen drängen durch die Gassen da in Kapernaum, das ist ja auch nicht so groß, und am Ufer entlang, alle wollen Jesus sehen. Am Vortag hat er ja nur geheilt, erst einmal die Schwiegermutter und dann alle Krankheit, wirklich alle Krankheit. Das muss man sich mal vorstellen. Da bringen sie jemanden, da schleppen sie jemanden heran und der wird von jetzt auf dann gesund. Ja. Jesus hat das gemacht. Nicht ein bisschen ein Teechen und ein paar Pillen und dann wird es schon besser, sondern nein, jetzt, sofort, alle Krankheit. Das wünsche ich mir doch so herbei, wenn ich daran denke, dass manche Geschwister im Krankenhaus vielleicht liegen und Schmerzen haben und andere zu Hause und andere haben das und das Wehwehchen oder anderes in Aussicht. Ja. Jesus hat alle geheilt, dann die Art, wie er gepredigt hat. So etwas hat es vorher nicht gegeben und nachher nicht. So eine Vollmacht, also nicht die Lautstärke unbedingt, sondern diese himmlische, göttliche Vollmacht. Ja. Das ist so authentisch. Also, mich wundert es nicht, dass so viele Menschen zusammengekommen sind. Dann war noch was. Überall, wo Jesus hingekommen ist, da waren die Totengräber ohne Arbeit. Ja, die haben ihren Job aufgeben müssen. Jesus, der Höchste, der Einzigartige, der Größte. Jesus heilte sie alle, haben wir letzten Sonntag gehört. Ohne Ausnahme und ohne Abstriche. Natürlich, die Gassen sind voll. Jetzt kann man sich denken, so viele Menschen, das ist die Gelegenheit. Und jetzt steigen wir in dieses Wort Gottes, in diesem Bericht ein, da in Matthäus 8, 18, und lesen da, als aber Jesus die Menge um sich sah, und in Hoffnung für alle, oder NGÜ steht, als sie die Menge sie bedrängte, also so viele, es war kein Platz mehr, beinahe, befahl er den Jüngern, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Ja? Also wir wären ja dankbar, wenn der so einmal ganz voll werden würde. Wir haben ja das alte Gemeindehaus verkauft, weil wir den Eindruck haben, wir wollen wachsen und wir wollen Gelegenheit schaffen. Wenn der so voll ist, dann wollen wir vielleicht in die Stadthalle gehen. Also das wäre ja eine Vision. Hey. Und wenn die auch noch voll ist, dann gehen wir auf die Trabrennbahn. Ja? Die Leute gingen ja bei jedem Wetter zu jedem Schaß, oder? Und in einem Gottesdienst, da ist es so schwierig dann, ne? Okay. Aber das, wir freuen uns ja schon, wenn jeden Sonntag neue Gesichter da sind und hoffen, dass sie bleiben, ne? Ja. Aber da sind eine Unmenge von Menschen da und jetzt müsste man meinen, und ich glaube, ihr stimmt so mit zu, dass Jesus sagt, jetzt müssen wir noch bleiben, nur einen Tag, nur die Gelegenheit, die Chance, da denen das Evangelium, das Wort Gottes zu bringen, die frohe Botschaft, sie zur Umkehr zu bewegen, die Liebe Gottes nahe zu bringen, weiter zu heilen und so weiter, dass Menschen neu werden. Ja? Aber was sagt Jesus, das ist der erste Hammer. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Er befahl es, er hat keine Umfrage gemacht unter die Jünger, was sagt ihr, soll man noch bleiben oder was machen wir jetzt, machen wir Gemeindestunde und dann beschließen wir und schauen wir und überlegen. Nein, Jesus befiehlt, er ist der Herr der Herren, er befiehlt. Und richtige Jünger, die gehorchen auch, nicht? Die gingen, zack, okay, Jesus befiehlt, ans andere Ufer zu fahren. Wieso fährt Jesus da weg? Das ist doch die Gelegenheit, die wir uns wünschen, die wir uns wünschen. Und die tut sicher auch, da kommen nur mehr dann und so weiter. Ja. Wann wird so eine Gelegenheit wieder kommen? Wann wird die wieder sein? Aber Jesus befiehlt, ans andere Ufer zu fahren. Warum? Warum sollen die ans andere Ufer fahren? Zu dem Zeitpunkt, genau jetzt. Ich habe überlegt und das dürfen wir uns fragen, warum? Und es gibt ein paar gute Gründe, oder wir dürfen die entdecken. Und zwar, erstens lässt er sich nicht von der großen Volksmenge blenden. Er weiß, was in die Herzen vorgeht. Er weiß, wieso dass die Leute da sind. Die einen sind tatsächlich da, weil sie geheilt werden wollen oder geheilt worden sind, also einen körperlichen Vorteil. Die anderen sind da, damit sie im nächsten Wirtshausgespräch mitreden können, nicht? Was sie nicht alles gesehen und gehört haben. Es sind ganz viele dabei. Nicht? Deswegen fahren ja auch viele wohin, damit sie dann wieder was zum Sagen haben. Nicht? Weil aber uns anstrengend war oder nicht wirklich so großartig. Jesus lässt sich nicht blenden auch nicht von einer großen Menge von Menschen, wo man menschlich denkt, das ist die Chance. Und dann ist da noch was anderes. Und da kommen wir dann nächsten Sonntag, glaube ich, hin. Da drüben am anderen Ufer des Sees, da sind zwei ganz Verlorene, ganz Verstrickte, ganz Geknechtete, Gruftis, obdachlose Aussteiger. Und die sieht er her, dort muss er hin. Genau jetzt. Da lässt er 1000 stehen. So wichtig sind ihm Einzelne, die ihn brauchen und auch offen werden für ihn dann. Dann gibt es noch was, das ist eigentlich vorher schon. Er hat noch eine Speziallektion für die Jünger am See. Schulung, ein anderes Event, ein Sturm. Ja, das wissen die Jünger nicht. Die Jünger wissen auch nicht, dass da drüben zwei sind. Die hoffnungslos verloren dahin vegetieren und die ohne die Hilfe Jesus niemals frei würden und schnurstracks in die Höhle gehen würden. Aber über allem gilt für Jesus und das erleben, das hören wir schon, wie Jesus 12 Jahre alt ist. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ja. Ich muss nicht in dem sein, was vielleicht die Jünger denken oder die Masse oder der Eindruck sonst irgendwie ist oder das Gefühl, sondern ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und da können wir schon einen ersten Punkt da lernen für unser Leben. Als Christen, als wirkliche Nachfolger, wenn du dich als Nachfolger Jesus als Christ bezeichnest, dann muss das deine Prämisse sein oder muss es immer werden. Ich muss in dem sein, was meines Herrn ist. Ja? Und nicht in dem, was vielleicht gerade ansteht. Durchaus wichtig. Ich weiß, dass das ein Kampf ist. Ich erlebe persönlich immer wieder auch die Frage, ja, was ist dran, was hat Priorität, was möchtest du? Also, das ist gut, wenn man sich vielleicht das Gebet schon beim ersten Aufstehen spricht mit Herzen, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so bei mir. Oder gibt es dann noch andere Gebete, da eins von David im Psalm 139, das wir uns vielleicht auch noch anschauen. Aber Jesus hat jetzt befohlen, da hinüberzufahren, über den See ans andere Ufer, die Masse stehen zu lassen. Er hat nicht Angst gehabt um sein Leben, dass er vielleicht ins Wasser geschmissen wird und ertränkt wird oder was. Nein, wie ich schon gesagt, er sieht ganz was anderes. Er sieht und möchte im Willen des Vaters zu 100% bleiben. Auch wenn die Verlockung vielleicht zu bleiben groß, groß, groß ist. Und dann gibt es aber da einen ganz einen kurzen Boxenstopp noch, weil genau zu dem Zeitpunkt, wie er das gesagt hat, kommt ein Schriftgelehrter, ein Theologe, ein Ausgebildeter, ein Höhergestellter, einer, der Beziehungen hat und sagt, Meister, Rabbi, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ja? Also das ist ja ein Bekenntnis oder ein Entschluss oder eine Zusage, das kann man sich nur wünschen. Ne? Ich meine, die Ältesten würden sich wünschen, wenn da ein paar aufstehen würden und sagen, Brüder, wir wollen das machen, was da wichtig ist in der Gemeinde, wir stellen uns zur Verfügung, wir wollen tun, was ihr wollt. Ob das dann okay. Aber, und da kommt eben dieser Schriftgelehrte auf Jesus zu und sprach eben genau das, hingehen und folgen, wohin du gehst. Jetzt müsste man sich denken, ja jetzt müsste doch über das Gesicht Jesu ein breites Lächeln huschen, oder? Endlich einer, der von sich aus kommt, bereit ist. Nicht wie die 12, die hat er gerufen, die hat er gerufen, ist auch nicht selber gekommen. Außerdem waren die nicht so gebildet, das wie dieser Schriftgelehrte. Der kann aus dem Neuen Testament Vers um Vers zitieren. Vielleicht, ja, hat er Beziehungen nach oben, die Fischer da und die Zolleinnehmer und was da sonst noch in seinem Kreis war, die waren da nicht so, okay. Ja, den konnte man da zum Oberapostel sogar machen, diesen Schriftgelehrten, ne? Aber die Geschichte geht ganz, ganz anders weiter. Ganz, ganz anders weiter, obwohl wir ihren Ausgang nicht kennen. Ja? Jesus sagt zu diesem Mann, der so offensichtlich bereit ist, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er sagt ihm quasi, denk nochmal nach. Was ist deine Motivation, wieso willst du mir folgen? Siehst du die Massen, die da sind bei mir? Möchtest du Sonnen in den Massen vielleicht? Möchtest du ein bisschen was abbekommen von dem Ruhm, den ich momentan habe, von der Popularität? Was ist deine Motivation? Ich sage dir, wie es wirklich ist, ja, was ich zu bieten habe, was bei mir ist. Ja. Und ich meine, es ist Großes, dass ein Schriftgelehrter, das hat es einzigartig, das hat es vorher nicht gegeben und nachher ist mir auch nichts bekannt, dass sich der ganz öffentlich vor einer großen Menge outet und zu Jesus sagt, ich will dir folgen. Später war es ja genau umgekehrt, die haben Jesus gehasst schlussendlich, ja. Diese religiösen Führer. Wir wissen nur vom Nikodemus, dem Pharisäer, das ist auch so ein potenter, gebildeter Mann, dass er bei Nacht gekommen ist. Ich denke nicht, dass am Tag zu wenig Gelegenheit oder Zeit war, sondern ich denke, dass er sich nicht vor der Öffentlichkeit irgendwie zu Jesus zu dem Zeitpunkt positiv stellen wollte. Ja. Er kam zu Jesus bei Nacht. Okay, Jesus sagt zu dem, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Jesus weiß, wovon er spricht. Wie oft wird gekommen ist, hat er in einer fremden Krippe geschlafen, der hat nicht heimgekehrt, auch nicht seine Eltern. Ja. Dann, wo gibt es nur eine Gelegenheit, wo wir merken, dass er wirklich den Weg der Armut in dem Sinn und des Verzichts gegangen ist. Ja, da ist noch, das kommt aber erst, der Esel. Nicht einmal ein Esel hat er gehabt, den hat er sich ausbuchen müssen und wieder zurückgeben, oder? Ja. Dann das Schiff, mit dem er jetzt fahren will, das gehört auch nicht ihm. Vielleicht der Firma Petrus. War ja Fischer, nicht? War in Kapernaum. Kommt seine Eltern gehört ihm. Das gehört auch nicht ihm. Ja. Und dann gibt es nur andere Gelegenheiten, wo wirklich, es ist so, der Menschensohn hat nichts, also es gehört ihm nichts, wo er sein Haupt hinlege. Überleg, willst du den Weg gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du das auf dich nehmen? Bist du bereit dazu? Willst du den Preis bezahlen? In dieser Woche ist in der Tageszeitung gestanden, Oberösterreichische Nachrichten, eine der größten Sportpersonen unseres Landes, hat gesagt, ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Ja? Marcel Hirscher ist zurückgetreten, gesagt, ich bin nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen, ja, um weitere Siege einzufahren. Und ich gratuliere ihm dazu in dem Fall. Da geht es nicht um Schlafen oder um Besitz, den Besitzer, sie haben geschrieben, 2 Millionen hat der Türke im letzten Jahr verdient. Ja, aber er ist dem Preis, der Preis ist folgendes, er möchte nur mit gesunden Knie bergsteigen können mit seinen Kindern und er möchte nur Rau und Moritz Roller fahren können oder was, und er möchte noch eine intakte Familie haben. Ich kann ihm nur gratulieren zu diesem Schritt. Er konnte natürlich auch sagen, okay, der Stern war jetzt in der Höhe und bevor du abstürzt, ist gescheitert, du machst Schluss, Geld hast du schon genug. Ja, aber es ist wirklich gut, also er ist nicht bereit, den Preis zu bezahlen, weiter. Jesus fragt den Mann, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Wir wissen ja nicht, wie er entschieden hat, wie es mit ihm weitergegangen ist, mit dem Schriftgelehrten. Jesus lädt den ja nicht aus. Er will ihm nur die Augen öffnen, dass Nachfolge nicht billig ist. Ja? Es ist nicht so, dass da nichts gefordert wird. Du bist nur mehr im Vorteil. Dabei sein und, wie heißt es, ja, sorgenfrei. Na, so ist es nicht. Ja? Ich habe da gestern einen Bericht gekriegt, noch in der Nacht dann noch, von Hans-Georg und Margret Hopprich. Die haben da eine E-Mail geschickt, manche haben das vielleicht auch bekommen, dass da ein Mitarbeiter-Ehepaar in der Türkei, das schon lange dort ist, innerhalb 10 Tagen soll jetzt das Land verlassen, alles zurücklassen. Ja. Und die Tochter davon, die studiert in Ankara, glaube ich, oder, ja, die hat dann geschrieben, was da so die Stationen waren. Die Polizei ist dann gekommen. Zum Glück war der Papa nicht daheim, weil sonst, die haben zwar gesagt, er muss mit auf die Polizeiwache, um eine Unterschrift zu leisten, aber das ist in der Regel eine Lüge, sondern er würde dort eingesperrt werden. Und so ist es jetzt im Rennen. Am Montag ist eine Gerichtsverhandlung, ob sie bleiben dürfen, ob das rechtens ist, dass er ohne Grund ausgewiesen worden ist, oder die Familie. Man glaubt ja nicht, dass das in Europa noch möglich ist, in einer sogenannten Demokratie. Ne? Wir würden das in, weiß nicht wo, in Nordkorea oder im Iran oder sonst wo vermuten, aber nicht in der Türkei. Gut, es ist so, ein Mann hat zu viel Macht dort, schreibt sie. Ja, das sind Leute, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, einen Preis zu bezahlen, der möglich ist. Ich habe dann den neuen Allianz-Spiegel auch noch dabei. Ich glaube, er liegt hinten auf. Den sollt ihr euch unbedingt auch mitnehmen und durchlesen. Denn da ist mehrere Seiten drin über die Christenverfolgung in der Welt. Und es sind 3 Beispielländer drinnen von vielen. Eines davon ist auch die Ostukraine, wo die Freikirchen praktisch ausradiert werden sollen. Ja, kriegen keine Registrierung mehr. Viele Christen fliehen oder verlassen das Land. Und in China ist noch ärger. wenigstens in gewissen Teilen Chinas hunderte Kirchen und ihre Einrichtungen wurden bereits geschlossen. In mehreren Provinzen dürfen Minderjährige nicht mehr an Gottesdiensten oder kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen. Bei uns dürfen sie teilnehmen, oder? Ja, dann wollen wir darum beten, dass sie auch kommen, dass sie die Freiheit nützen. Ja, die kommt einmal weg sein. Ja. Behörden, Schüler und auch Mitarbeitern medizinischer Einrichtungen wurde aufgefordert, zukünftig nicht mehr Christ als Religion anzugeben. Behörden in mehreren Provinzen haben älteren Christen damit gedroht, ihre Zuschüsse zur Altersversorgung zu kürzen, sollten sie ihren christlichen Glauben nicht widerrufen. Der Verkauf von Bibeln geschieht nur durch die Partei. Außerdem will diese eine korrigierte Version der Bibel herausgeben. In Kirchen müssen neben oder anstelle des Jesusbildes von Xi Jinping, das ist der Präsident, und Mao, aufgehängt werden. Also Bilder von diesen müssen aufgehängt werden. Leiter von Hauskirchen wurden aufgerufen, sich registrieren zu lassen. Es herrscht intensive Überwachung. Es war in den Medien die Rede, nicht wegen der Christenverfolgung, sondern weil die Gesetze in Ausarbeitung haben, wo jeder praktisch qualifiziert wird, jeder Chinese, ob jetzt ein Christ ist oder nicht, es wird eine Überwachung geschwört. Mehrere große Hauskirchen haben bereits ihre Gottesdienste am Sonntag eingestellt und treffen sich wieder in kleinen Hausversammlungen, um der Überwachung zu entgehen. Zahlreiche ausländische Christen wurden gezwungen, das Land zu verlassen. Dort kostet Nachfolge nur was. Und Jesus sagt zu ihm, pass auf, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester. Das ist nur so ein Nebensatz, ich bin dann immer erinnert, Jesus sagt es mit großer Selbstverständlichkeit, ich bin dann immer erinnert an Rumänien, an das Dorf, wo ich da bin, weil ich mir wirklich denke, und das sehe ich auch in manchen Filmen, welche Nester die Vögel haben. Gott hat für alles vorgesorgt, wirklich. Haben sie ja nicht selber entwickelt, das versucht man uns nur einzureden. Also da gibt es Nester, 6 bis 10 Meter hoch über der Straße. Ja, das Ganze ist nur so ein wilder Krempenhaufen, also Äste. Und da oben sitzen dann diese Vögel da. Und kein Geländer rundherum, die Hygiene, das ist auch nicht so weit her. Kein Regenschutz drüber. Und so legen sie dort die Eier und so wachsen die kleinen Küken da auf und werden immer größer. Also keine Mutter bei uns würde sowas machen. Das wäre, würden sofort die Kinder weggenommen. Aber für die Störche dort in diesem Dorf passt das ganz genau. Ne? Die machen das und das gelingt auch. Und die geben das in ihren Genen von Generation zu Generation weiter. Und da gibt es nur 1000 andere verschiedene Orten in Höhlen, in Baumhöhlen, in Baumkronen, auf der Steppe, in der Wiese oder auf Felsvorsprüngen, wo wir niemals Kinder aufziehen würden. Aber diese unbeholfenen Vögel schaffen das, weil Gott es so gemacht hat. Ja. Ich liebe ja solche Naturfilme, was man heute alles entdecken kann und gezeigt wird, was erforscht wird mit Kameras, die da mitgegeben werden, in Höhlen hinein und auf Dächer und auf Störche. Nur was ich hasse, das ist das, die Kommentare dazu, das hat sich in Millionen so entwickelt und da haben die Vögel in dem Fall haben das dann so, mich wundert, dass die nicht ausgestorben sind, aber dass das geht, die leben nicht Millionen, der einzelne Vogel, sondern der lebt ja 2 Jahre oder was, ne? Aber ja, man kann einfach nicht zugeben, dass das nicht von selbst entstanden ist. Nicht der Gott Evolution das gemacht hat, sondern unser Schöpfer, der Vater im Himmel, Jesus. Alle Dinge sind von ihm und zu ihm hingeschaffen. Ein Wort, das ich kaum fassen kann. Also Jesus in diesem Nebensatz, und es geht bei den Tiere weiter, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Für alles hat er in wunderbarer Weise vorgesorgt. Ja, wie sich dieser Schriftgelehrte entschieden hat, da kurz vor der Abfahrt, der hat vielleicht gedacht, das ist die letzte Chance, jetzt muss ich es nur schnell sagen, damit er mal aufnimmt in seinen Jüngerkreis, aber so war das dann nicht. Und ein anderer unter den Jüngern, sie können nun nicht ins Boot steigen, ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, und das ist jetzt ein bisschen andere Situation, vielleicht war dieser Jünger einer von den 70, die dann später ausgesandt worden sind. Jesus hat ja einen engeren Jüngerkreis gehabt, die dauernd mit ihm gegangen sind. Es waren mindestens 12 oder mehr, weil später werden ja noch welche gewählt von solchen, die immer bei Jesus waren. Und dann hat es noch einen erweiterten Jüngerkreis gegeben. Also ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, und das ist der nächste Hammer: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Wir sind in Matthäus 8, 18 bis 22, wer in der Bibel das mitlesen möchte. Ja, und es wäre gut, wenn Sie es mitlesen würdet und daheim nochmal auf euch wirken lasst. Der sagt: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ist doch selbstverständlich, oder? Dass man seinen Vater begrabt. Ja. Da wird es ja nichts einzuwenden geben, oder? Jesus sagt zu ihm, aber Jesus spricht zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Jetzt müssen wir da ein bisschen drüber nachdenken und schauen. Im Lukas-Evangelium steht dann nun 9, Vers 57, geh du hin und verkündige das Reich Gottes. Sondern Jünger, sagt er das, oder sondern wenigstens nominellen Jünger. Ja. Also Jesus gibt da eine ganz schräge Antwort. Aber wir müssen darüber nachdenken, weil wenn wir genauer hinschauen, gibt es ein paar Eigenheiten. Erstens sind viele Ausleger, erstens einmal, wenn der Vater wirklich gestorben ist, wenn er schon gestorben ist, dann ist ja so dort in den Ländern, dass diese Person am selben Tag begraben wird. Ja? Das heißt, der Sohn hat überhaupt gar keine Zeit, dass er da jetzt bei Jesus wäre. Ja? Wieso ist er da? Ja? Er müsste daheim die Begräbnisvorbereitungen machen oder Gottes Begräbnis machen. Aber viele Ausleger sind sich darüber einig oder der Meinung, dass das nicht unbedingt aussagt, dass der Vater schon gestorben ist, sondern es sagt aus, dass er Jesus erst nachfolgen will oder wird, wann der Vater gestorben ist. Und das könnte in einem halben Jahr sein, oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Also lass mich zuvor den Zeitpunkt abwarten, wann mein Vater gestorben ist, wann das geregelt ist, wann ich das Erbe angetreten habe, wann ich eingesetzt bin. Ja? Und dann will ich dir folgen. Und das passt sowieso nicht zusammen, wenn man zuerst sagt: Herr, für Jesus, Herr, ich will dir folgen, wenn, erst dann. Wenn ich sage: Herr, muss ich bereit sein, sofort das zu tun, was der Herr will. Ja? Und nicht mit Vorbehalt. Dann stimmt das Wort Herr nicht. Ja? Eins von beiden stimmt nicht. Okay, und uns geht es, glaube ich, auch manchmal so, oder wenigstens erlebe es ich auch so an mir, dass ich, wenn ich den Eindruck habe oder den Impuls habe, ich sollte jemanden anrufen, ich sollte schreiben oder sollte jemanden besuchen: Herr, lass mich erst das fertig machen. Ich habe da noch ein paar Rahl zum Reparieren. Wir spielen jetzt noch Sudoku, meine Frau und ich. Und ich weiß nicht, was noch ist. Ja. Und dann, ja, später. Aber da bin ich schon auf ein Gleis, das dann nicht richtig ist. Und wenn es uns so geht, dann müssen wir alles, das versteht sowieso nur ein Christ, der Nachfolger, dann müssen wir sagen: Herr, vergib, prüfe mein Herz, sieh, wie ich es meine, schau, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf guten. Ja, Das ist dann die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort. Aber jetzt müssen wir uns doch noch anschauen, was Jesus damit meint. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Er sagt, folge du mir, lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, was meint er denn da? Meint er, dass die Todgeweihten, die halt gerade noch irgendwie kriechen können, die wirklich Toten begraben sind, oder von was spricht Jesus da? Und da müssen wir sehr weit zurückgehen, weil eins wissen wir ja, Tote können nicht Tote begraben. Die sind ja selber begraben. Ja, sind unfähig, was zu tun. Und Jesus spricht da von zwei Orten von Toten. Als im Paradies die Katastrophe war, wir wissen, Adam und Eva waren frisch lebendig, die besten Sportler, die haben alles können, viel besser als wir, unsere Olympiasieger. Und haben es reden können, haben klettern können, haben laufen können, springen können, sich umarmen können. Einfach alles, was ein lebendiger Mensch, ein gesunder lebendiger Mensch kann. Und die waren ja perfekt. Ja. Da können ja wir gar nicht mehr nach. Wir sind ja alle irgendwo geschädigt und beschränkt auf dem Gebiet. Okay, und dann ist zu dieser großen Katastrophe gekommen, die bis heute die hässlichen Spuren in unserer Welt zeitigt und zeigt. Wir lesen es täglich in den Zeitungen, erleben es selber auch und sind mit betroffen. Die Trennung von Gott. Ja? Durch das, dass das Misstrauen zulassen haben und einen Akt gesetzt haben, der eindeutig gegen Gott war. Obwohl ihnen Gott gesagt hat, das geht schief, ihr werdet des Todes sterben. Ja, Adam und Eva sind aber nicht gleich gestorben. Also, was war da? Die sind genau noch so gelaufen oder fast genau noch so gesprungen und haben sich bewegt, also ihr Körper und ihr Geist, sie haben noch rechnen können und schreiben haben sie noch nicht können, glaube ich, aber rechnen und überlegen, die waren lebendig. Und doch war etwas tot, und zwar die Beziehung, die vorher perfekt war, ungestört, zu 100% zu Gott, dem Vater, die Liebesbeziehung, die war unterbrochen. Sie waren geistlich tot. Und davon redet Jesus. Leiblich tot, da haben sie noch 930 Jahre, hat der Adam noch gelebt. Stellt euch vor, das erreicht bei uns niemand. Man will es erreichen, aber es funktioniert noch nicht. Ja. Man ist ja dabei oder will das entdecken, was unser Alter überhaupt hervorruft. Und wenn man das endlich gefunden hätte, dann würde man ja immer leben, aber immer auf dieser Welt noch. Mit allen negativen und positiven Seiten. Ja. Das wäre also nicht der Himmel auf Erden, auch wenn wir lang leben würden. Also geistlich tot. Gott, sie waren sofort geistlich tot, Adam und Eva, da war die Trennung. Und seitdem werden alle Menschen, die da gezeugt werden, die quietschlebendig durch die Gegend laufen, dann, sie sind lebendig. Sie leben. Aber geistlich sind sie tot. Und das meint Jesus. Das Tote begraben, die wirklich Verstorbenen, das überlässt denen, sagt er, quasi, und da müssen wir nur mal nachdenken, die geistlich tot sind. Ja, das können die. Das brauchst du nicht machen. Ja, es gibt so viele Dinge, die Christen und Nichtchristen können. Gleich gut, manches vielleicht können Nichtchristen sogar besser. Aber es gibt etwas, was nur Christen können. Und das ist das, wie im Lukas dann Jesus zu ihm sagt, geh du hin, folge mir und verkündige das Reich Gottes. Sag das Evangelium weiter. Das können nur Christen. Da kannst du geistlich Tote nicht auftragen. Wie sollten der was weitererzählen? Der hat ja nichts erlebt mit dem Herrn. Der hat keine Sündenvergebung. Der hat kein neues Leben. Der hat keine Gebetserhörung. Der hat keine Heilsgewissheit. Was soll denn der weitererzählen? Der kann Tote begraben, das kann er gut. Aber Christen dürfen auch Tote begraben. Das ist kein Problem. Jetzt sagt Jesus damit nicht. Christen dürfen auch arbeiten, ja, sollen sogar arbeiten. Man könnte ja sagen, ja, arbeiten brauchen Christen auch nicht mehr, sondern nur mehr Reich Gottes verkünden. Aber du kannst in deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, das erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Was Jesus in dir gemacht hat und an dir. Das kennen die anderen alle nicht. Und wenn sie nur so lange studiert haben. 40 Jahre war der. Ach so, okay. Ja, das ist unsere Aufgabe, Brüder, Schwestern. Erinnern wir uns daran, Das muss uns wieder tiefer erfassen. Wir haben etwas, was die anderen nicht haben, weil sie es nicht erlebt haben, aber die sollen es auch haben, die sollen dieselbe Chance kriegen. Kommet her zu mir alle, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Deswegen hat sich ja Jesus so weit erniedrigt. Ja. Ist ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, für, nicht nur für uns Christen. Und auferstanden, damit Menschen wieder geistliches Leben erhalten können. Wiedergeburt nennt man das. Das hat ein Nikodemus erklärt. Entsteht durch Glauben an Jesus Christus, an Gott. Johannes 5, Vers 24, vielen ist dieser Vers vielleicht geläufig, wenigstens wenn sie hören dann dort. Sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das sagt er zu lebendigen Menschen. Die leben eh, ja körperlich und geistig, aber nicht geistlich. Die sind geistlich tot, da fehlt was. Aber da gibt es eine Möglichkeit, einen Punkt, wie man geistlich zum Leben kommt. Und das geschieht durch den Glauben an Gott und Glauben an das Wort Gottes, Glauben an Jesus Christus, der Herr ist, der Erlöser ist, der Retter und Heiland der Welt ist. Sein Werk reicht für alle aus, nur ergreifen muss man es. Echte Nachfolge hat seinen Preis. Und ich habe da was ausgedruckt und damit komme ich jetzt zum Schluss. Jim Elliot, der hat gelebt von 1927 bis 1956. Von dem stammt dieser Ausspruch, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. So, eine Beschreibung, eine ganz kurze. Es gibt wunderbare Bücher unter dem Schatten des Allmächtigen über sein Leben, über seinen Dienst. Intelligent, attraktiv, sportlich, dem jungen Studenten Jim Elliot standen alle Türen für ein erfolgreiches Leben offen. Als Student des Wheaton College Illinois, USA, hätte Jim eine aufstrebende Zukunft haben können. Doch anstatt eine strahlende Karriere hinzulegen, entschied er sich für ein hartes Leben als Missionar in einem abgelegenen Dschungel unter wilden Urwaldeinwohnern, die noch nie etwas von Christus gehört hatten. Und doch, nach nur 4 Jahren harter Missionsarbeit wurde er kaltblütig, ich glaube 4 andere noch dazu, von denen ermordet, für die er über Jahre gebetet hatte und denen er die Botschaft des Lebens bringen wollte. Eine Tragödie? Ein vergeudetes Leben? 29 Jahre, ihr Lieben, jünger als Jesus. Nein, Gott gebrauchte seinen kurzen Dienst und vor allem seinen Tod, um nicht nur etliche Quechua-Indianer, Hawkers, zu sich zu führen, sondern auch um die evangelikale Jugend der USA Ende der 50er Jahre für die Mission zu erwecken. Was trieb Jim Elliot dazu an, sein Leben so radikal anders zu leben als die meisten jungen Menschen in seinem Alter? Nahezu prophetisch schrieb Jim in seinen Tagebuchaufzeichnungen schon 8 Jahre vor seinem Tod folgende Dinge, also mit 21 Jahren. Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Herr, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Und ein anderer Eintrag. Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es her, Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für diese Welt. Blut ist nur von Wert, wenn es von deinem Altar fließt. Dazu sind wir vielleicht... Dahin kommen wir in diesem Land vielleicht nicht. Am Dienstag kommt in die Gebetsstunde eine Schwester, die über OM in einem anderen Land ist, im Mittelmeerraum, wo es Schwierigkeiten für Christen gibt. Sie wird uns da berichten. Also herzliche Einladung zur Gemeindegebetsstunde am Dienstag im evangelischen Altersheim, 19.20 Uhr. Ja. Und dort werden wir diese Frau treffen und sie wird uns berichten. Man kann mit ihr reden über ihre Erfahrungen. Ja, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, Jesus zu folgen. Wir können nur gewinnen. Aber uns auf der Welt deswegen nicht aufwärts geht. Im Wohlstand, in der Vitalität vielleicht. Oder wir zunehmen an Jahren. Das hat Jesus nicht versprochen. Aber wir werden bei ihm sein in alle Ewigkeit. Amen.